zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute habe ich wieder einen Geburtsbericht für dich. Ich freue mich sehr, dass Theresa und Peter über die Geburt ihres Kindes sprechen, denn es ist eine erste Geburt, sie sind in einer Klinik und sie haben eine wirklich schöne Geburtserfahrung machen können. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge, mit dem Interview und wenn du magst, kannst du uns auf YouTube auch zuschauen. Liebe Theresa, lieber Peter, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier bei mir zu Gast seid im Podcast und über eure Geburt sprechen möchtet, bereit seid, darüber zu sprechen. Es ist ja schon ein bisschen her, haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt oder ich habe es festgestellt, dass es schon ein paar Jahre her ist. Und ich freue mich, dass ihr euch jetzt nochmal daran erinnert und heiße euch ganz herzlich willkommen. Vielleicht wollt ihr euch auch nochmal vorstellen.
Ja. Dankeschön erstmal für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr. Es ist auch für uns schön, dass wir uns nochmal zurückerinnern dürfen, weil wir die Geburt wunderschöner in Erinnerung haben. Mhm. Und ja, ich bin Theresa. Ich bin 33 Jahre alt. Wir haben 2021 im Mai unseren Sohn bekommen, Juri. Ja, also bei uns hat sich bei uns beiden seit der Geburt richtig viel verändert seit der Geburt unseres Kindes.
Wir haben uns beide über den Schauspielweg kennengelernt und unser Sohn ist in der Corona-Zeit entstanden und das war halt, die Theater hatten zu, wir haben wahrscheinlich das gemacht, was viele dann in der Zeit gemacht haben und wir haben uns eben dazu auch ein bisschen beruflich umstrukturiert währenddessen. Also Theresa hat eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Ich habe eine 2-jährige Umschulung zum Tischler gemacht und bin Tischlergeselle seit August.
Und herzlichen Glückwunsch.
Danke. Und ja, das ist und wir arbeiten beide selbstständig. Wir haben also vorher waren wir freiberuflich als Schauspieler und Sänger unterwegs, Sängerin, und wollen uns die Vorteile des sich selbst die Zeit einteilen zu können schon ein bisschen irgendwie bewahren. Aber es ist immer ein logistischer Aufwand. Also wir haben schon ziemlich viel, wenn das Kind dann mal krank ist und nicht in die Kita kann und so, das ist dann ja mit ziemlich viel Organisation verbunden. So.
Aber ja, ich habe in der Elternzeit eine Yogalehrerausbildung gemacht und dachte, ach, das ist das, was ich gerne machen möchte. Ich möchte gerne Yoga unterrichten, viele Inhalte weitergeben können und habe mich aber während, viele machen ja eine Yogalehrerausbildung nur für sich, um zu wachsen oder irgendwas Neues über sich zu entdecken, und viele von denen unterrichten jetzt. Ich bin anders rangegangen, ich dachte, ich möchte das gerne weitergeben, unterrichten, und habe aber währenddessen für mich festgestellt, dass das eher was ist, was ich für mich behalten möchte. Und während der Yoga-Ausbildung ist aber zu mir gekommen, dass ich gerne Menschen begleiten möchte bei den Abschieden ihrer Liebsten. Also ich bin jetzt Abschiedsbegleiterin und
Trauerrednerin,
beziehungsweise ich nenne es gerne Lebensrednerin, weil es um das geliebte Leben der Menschen geht, und singe dann auch bei ein paar Abschieden.
Ja, spannend. Ja, ich komme ja auch aus einer ähnlichen Ecke, ne?
Ja.
Ich komme auch aus dem Schauspiel und Gesang ursprünglich, und ich habe das schon häufig gehört, dass nach Geburten sich so die Lebenswege verändern, also dass die Geburt so viel mit einem machen kann, bei euch natürlich nochmal doppelt mit Corona, total nachvollziehbar, ne, dass man dann nochmal guckt, weil ich weiß auch, dass so viele ehemalige Kolleginnen, Freundinnen von mir da wirklich große Probleme hatten in der Corona-Zeit, und ich habe auch wirklich nur 3 Kreuze gemacht, dass ich gesagt habe, Gott sei Dank bin ich jetzt gerade nicht als Künstlerin unterwegs, weil das war ja wirklich schlimm.
Ja.
Genau, und was ich eben auch feststelle, ist wirklich, dass viele Menschen das haben, egal aus welchem Beruf sie kommen, dass sie nach der Geburt plötzlich das Gefühl haben, mich zieht's irgendwie woanders hin, ich will irgendwie was anderes machen mit meinem Leben. Das finde ich super, super spannend, das Thema.
Also genau, aber heute Grundvoraussetzung für diese Entscheidung war außerdem, dass wir der Meinung sind, dass wir nicht mehr unbedingt in der Großstadt leben müssen und auch nach Alternativen gesucht haben, womit könnten wir, wenn wir weiter draußen wohnen, auch ein Einkommen generieren. Und ja, diese Idee und das Thema begleitet uns schon eine ganze Weile und ja, mal schauen, vielleicht werden auch dieses Jahr schon Entscheidungen getroffen.
Ja, spannend. Und noch seid ihr aber in der Stadt, also noch seid ihr
in Berlin, ja.
Mittendrin in Berlin, genau. Ja. Ich bin auch rausgezogen dann, als der Große 3 war, der Mittlere ein Jahr alt waren. Also das ist, ja, ich glaube, es gibt solche Rhythmen, wo man einfach merkt, die kleinen Kinder hat man doch dann oft lieber im Wald noch
als auf jeden Fall.
Auf dem Platz. Vor allem,
wenn man selbst so aufgewachsen ist, ja.
Ja, ich bin ganz gespannt zu hören, wie es für euch war, also wie eure Geburtsvorbereitung war und wie dann die Geburt verlaufen ist. Vielleicht mögt ihr einfach mal erzählen.
Also ich bin über deinen Podcast auf die friedliche Geburt gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr, schon sehr früh, glaube ich, weil ich war erstmal überfordert. Also es war ein Wunschkind. Wir haben gesagt, wir lassen es jetzt einfach mal drauf ankommen. Und dann hat es sehr schnell, ich bin davon ausgegangen, weil ich hatte sowas, paar Jahre vorher war ich mal beim Arzt und da war irgendwas Auffälliges an der Schilddrüse und da wurde mich gefragt, ob ich einen Kinderwunsch habe. Ich sagte, ja, ich weiß, dass ich irgendwann Kinder haben möchte oder ein Kind haben möchte, aber im Moment nicht. Da hatte ich auch keinen festen Partner. Und dann meinten sie zu mir, also wenn der Kinderwunsch besteht, dann müssten sie vielleicht nochmal kommen, weil es kann sein, dass wir sie mit Hormonen oder so behandeln müssen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das war, Über- oder Unterfunktion oder ein schwarzen
Schatten oder irgend sowas
auf der Schilddrüse. Deshalb waren wir darauf eingestellt, ach, das dauert bestimmt ein Jahr oder mindestens, bis ich schwanger bin oder bis wir schwanger sind. Und dann hatte ich mir einen Termin auch schon gemacht bei dieser Nuklearmediziner. Und an dem Tag, wo ich dort den Termin gehabt hätte, war ich dann beim Frauenarzt und bei meiner Frauenärztin. Und die hat mir dann bestätigt, dass ich schwanger bin. Ja.
Das war also der dritte Anlauf oder so in etwa, ne?
Ja. Und dann war ich erstmal überfordert und hatte ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gewissen, weil ich mich nicht freuen konnte. Und dachte, du musst dich doch jetzt freuen. Du wolltest das doch auch. Das wolltest du schon immer. Also ich war immer ein Mensch, die wusste, dass ich ein Kind schon von klein auf. Ich habe eine 7 Jahre jüngere Schwester, die habe ich auch quasi mit großgezogen. Und es war immer klar, dass ich Mutter werden möchte. Und dann war ich schwanger und das war für mich erstmal ein Schock gefühlt. So. Und hatte damals auch noch nicht davon gehört, dass es mehreren Frauen auch so geht.
Ja. Von daher gut, dass du es jetzt sagst.
Ja, genau, dachte ich auch, das ist wichtig.
Ja, wirklich. Ja, total.
Habe ich auch gerade mit einer Kollegin drüber gesprochen, der es auch so geht. Musste damit erstmal schwanger gehen, wie man so schön sagt. Und es hat ein paar Wochen gedauert. Und ich glaube, so mit dem Zeitpunkt, wo wir es dann auch in der 8. oder 9. Woche dann, wo ich es meiner Schwester erzählt habe, meiner Mutter erzählt habe, die sich riesig gefreut haben, da, ich glaube, mit dem Zeitpunkt, wo ich es anderen Menschen erzählt habe, da hat es mich dann auch gefreut irgendwie. Und dann, was hat halt natürlich auch, wenn man selbstständig ist oder wenn man als Künstlerin, Künstler unterwegs ist, fragt man sich, wie soll das denn jetzt funktionieren? Wir haben uns das so romantisch vorgestellt, aber jetzt ist es Realität und oh Gott, wie soll das, was haben wir uns nur dabei gedacht? So, und dann habe ich irgendwie ganz viel versucht zu gucken, wo kriege ich Informationen her? Und dann bin ich schnell auf deinen Podcast gestoßen und habe mich sofort total abgeholt gefühlt. Und hatte davor auch schon von Hypnobirthing gehört, wusste aber nicht so. Ich hatte mich sogar schon für einen Kurs angemeldet, für einen Live-Kurs. Mhm. Es war zwar Corona, aber es war gerade wie so eine Phase, wo es im Oktober oder so, wo noch nicht der zweite Lockdown war. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht online, ich möchte es irgendwie live machen. Hab dann geguckt und dann hatten wir uns schon angemeldet im Prenzlauer Berg irgendwo. Und dann bin ich aber eben, dann habe ich deine Folge auch gehört, glaube ich, mit einem Unterschied zu Hypnobirthing. Und das hat mir so gut gefallen.
Ja, ich glaube so.
Und dann haben wir auch viel, und dann hast du dir das auch angehört und hast auch gesagt, das hört sich alles toll an. Und dann habe ich nochmal so in mich reingehört und dachte.
Na gut, wir haben natürlich auch ein bisschen zum Hypnobirthing recherchiert und das hatte alles so ein bisschen was.
Stimmt, das hast du dann gemacht.
Ne, wie war das mit diesem Regen?
Regenbogenfarben.
Ja, Regenbogenfarben und so Geschichten. Also es hatte so ein bisschen was. ja, in so sehr feste Richtungen gepresst ist. Und
ja, du hast dich dann ein bisschen mehr informiert nochmal dazu, glaube ich, weil du immer eher so nochmal Fakten checken möchtest.
Ja.
Sehr, das war sehr ganz kritisch. Gut. Und dann, ja, so war das, stimmt. Und dann haben wir gesagt, ach komm, wir machen das, und das war die beste Entscheidung. Ich fand das so, ich habe dann ab der 20. Woche gestartet mit deinem Kurs, oder wir zusammen haben uns das, die ersten Videos angeschaut, und du warst sowieso von Anfang an auch, du hast dich jetzt nicht viel damit beschäftigt, du hast ein, zwei, drei Podcast-Folgen vielleicht mit mir angehört, aber fandest das ja immer gut direkt, ne?
So. Ja, Podcast-Folgen und natürlich ja von dem Videokurs, oder ich habe ja auch ab und an so eine Meditation mit dir mitgemacht. Und
ja, ja, aber gut, da sind wir ja noch nicht.
Da sind wir ja noch nicht.
Nee, dann ich habe in der 20. Woche, also ja, glaube ich, relativ früh schon angefangen, weil ich einfach so Lust drauf hatte.
Und ja.
Aber weiß noch, dass ich das so genossen habe, jeden Tag morgens habe ich mich ins Wohnzimmer gesetzt, mir das schön vorbereitet und bin dann in die Gebärmutter gereist und fand das so schön. Wir wussten nicht, wir haben uns nicht sagen lassen, welches Geschlecht unser Kind haben wird. Bin dann aber immer zu meinem Kind in die Gebärmutter gereist, und das war für mich, es hat mich auch immer sehr geerdet und runtergebracht, weil ich immer eher dazu tendiere, immer zu machen. Und ja, das war das erste Mal, dass ich mich so intensiv über so eine lange Zeit auch jeden Tag mit einer Meditation für mich zurückgezogen habe. Und glaube auch, dass das bestimmt Einfluss hat auf das Kind, schätze ich mal, wenn man da so, das merkt es ja auch, wenn das Nervensystem so runterfährt, das kriegt das ja wahrscheinlich auch mit.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Und das hat mir total gut getan. Und ja, und auch die Übungen, die wir zusammen dann gemacht haben. Du konntest dich schon gar nicht mehr so erinnern mit den Ankersitzen. Und
dem, doch, also nicht ad hoc, aber als wir gestern nochmal drüber sprachen, ist völlig klar, wir haben ja die mit dem Geruch und mit der Berührung und so weiter, das haben wir auch ein paar Mal gemacht. Das waren dann schon auch routinierte Abläufe, die für mich dann auch irgendwie klar waren.
Ja. Ne, das fand ich auch das Schöne daran, dass der Partner so mit einbezogen wird, und auch genau weiß, was ich, also ich habe dir auch eine Liste geschrieben mit all dem, was ich wollte und nicht wollte. Also er wusste genau Bescheid. Wir haben das auch. Und das ist so schön, dass man auch dann, also du regst so dazu an, dass man sich zusammensetzt und dass man das bespricht und dass man sich wirklich darüber Gedanken macht. Und ich war total aufgeklärt, wusste genau Bescheid und wusste auch dadurch, was du alles so erzählt hast, genau, was ich möchte und was nicht. Und hab mir ja auch mit der Meditation, ich weiß schon nicht mehr, wie sie hieß, aber die Geburt visualisiert, immer mit in der Kinobestuhlung quasi meine eigene Geburt angeschaut. Und ja. Letztendlich ist sie fast genauso verlaufen, wie ich sie immer mir vorgestellt habe.
Das ist häufig war aber so. Auch also nicht immer, weil man hat ja nicht alles in der Hand, ne? Ja. Aber es ist häufig tatsächlich so, erstaunlich häufig, wie Frauen dann berichten, es ist eigentlich ja ganz nah daran gewesen, wie ich es mir vorher in der Hypnose vorgestellt habe, ja.
Gut, vielleicht haben auch ein bisschen die äußeren Umstände das gebettet, dass du auch die Gelegenheit hattest, so na, viel klar, dich damit zu beschäftigen,
das
und
stimmt,
so weiter.
In Corona meinst du,
ja,
weil wir so viel Zeit hatten.
Ja, so ein bisschen. Aber wir waren dadurch natürlich auch ein eingespieltes Team. So, also zumindest war der Gedanke gefestigt, dass wir das zusammen machen. Mhm. Und es hat aber durch die Routine und durch die alternativen Meditationen, die es ja zum Beispiel auch für den Fall einer komplizierten Geburt oder für den Fall, dass der Partner nicht dabei sein kann und so weiter, warst du ja so gut vorbereitet, dass wir diese kleine Stresssituation, ich hatte irgendwie 10 Tage vor ET noch einen Drehtag, und wir hatten halt totale, also kurz natürlich totale Angst, was passiert, wenn ich dann da in Wismar gerade bin und es hier draußen losgeht. Aber auch da wären wir, glaube ich, waren wir zumindest so souverän, so drauf vorbereitet, dass wir gewusst hätten, es geht.
Eine Freundin wäre dann.
Genau, eine Freundin wäre eingesprungen, die jetzt so sehr in das Thema nicht involviert war, also mit der friedlichen Geburt, aber ja, also wir hatten, du hattest, glaube ich, genug Sicherheit, dass es auch so geklappt hätte. So ist es ja zum Glück nicht gekommen. Ich kam wieder, dann war ich einen Tag da und dann ging es eigentlich los, ne? Am, Am nächsten Tag ging es dann los.
Also 5 Tage vor EPT. Ich weiß nicht, ob du 10, ich glaube, du warst 7 Tage vor EPT.
Ja, vielleicht.
Genau, 5 oder 6 Tage vor ET ging es los, am 10.
Ja.
Genau.
Und in der Nacht zum 11. war es dann soweit.
Aber haben wir jetzt erstmal über alles gesprochen, was in der Vorbereitung war? Ja. Oder hast du noch eine
Frage? Ja, genau, vielleicht hast du noch eine Anregung.
Ja, also ich habe noch eine Frage, und zwar, Peter, wie das für dich war, also ob du gleich da so mitgehen konntest. Also du hast ja ein bisschen recherchiert, hast dich dann so ein bisschen gegen Hypnobirthing ausgesprochen und hast dann von der friedlichen Geburt irgendwie erfahren. Und konntest du da gleich mitgehen oder hattest du das Gefühl, ja Gott, wenn die Theresa das jetzt unbedingt will, dann soll sie das halt machen? Oder hattest du auch so, ja, fast so ein bisschen Freude daran, auch die Sachen kennenzulernen und sie zu unterstützen? Wie war das für dich?
Ja, also es ist, ich weiß nicht, es ist ein Gefühl, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, weil ich für mich mit dem ersten Kind trotzdem diese Barriere gibt, zu dem gefühlt, meine Partnerin ist diejenige, in der das Kind heranwächst. Und ich hab einfach gespürt, dass ich nicht die gleiche Verbindung allein deswegen irgendwie gerade aufnehmen kann. Kritisch gegenüber Hypnobirthing hat eher so den Hintergrund, dass ich etwas lieber kritisch betrachte, wenn ich das Gefühl habe, da steckt so ein gewisser Fanatismus dahinter. Oder es ist so elitär oder also dogmatisch wahrscheinlich meine ich das. Und durch das Anhören der Podcast-Folgen hatte ich eigentlich von vornherein das Gefühl, dass das für Theresa der richtige Weg ist, und ich konnte mich da auch gut drauf einlassen, dass ich, also allein deswegen, weil ich dachte, für Theresa ist es auf jeden Fall der richtige Weg, und das hat mir auch die Sicherheit oder auch in mir mehr Interesse geweckt, mich damit auseinanderzusetzen. Aber es war, ich weiß nicht, ob es direkt miteinander zu tun hat. Wir haben ein befreundetes Pärchen von uns, waren in etwa zeitgleich, ne, Lea und Dario. Und ich habe mich in einem Spaziergang mit Dario darüber verständigt. So, kannst du dir eigentlich vorstellen, wie dein Kind aussehen wird? Ja, nee, ich auch nicht. Es war so, ja, das ist halt immer noch so diese Murmel, und man hat aber, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, dass man sich so Mühe gibt und trotzdem vielleicht nicht genau das Gleiche einfach alleine, weil es einfach nicht geht, so empfinden kann. Und dass dann die Geburt halt ein absolutes neues Erlebnis ist für beide, natürlich.
Ja, ja. Und hast du dich dann gut vorbereitet gefühlt? Also es gab ja eben die Partnervideos, und ihr habt das zusammen gemacht mit der Ankersetzung und so weiter, und du hast eine Liste gehabt von Theresa, was ihr wünscht, nicht wünscht. Hast du dich da damit gut gefühlt und gut vorbereitet gefühlt? Oder eher
also,
so, nee, was soll ich jetzt noch alles machen?
nee, überhaupt nicht. Also ich hatte, ich habe auch ein paar Meditationen mitgemacht, wo es zum Beispiel darum ging, sich diesen Kraftort zu schaffen, und da hatte ich halt auch meinen ganz eigenen, und wir haben uns das aber auch hinterher erzählt.
Stimmt, du hast die auch dann mal gemacht, die Meditation, die
genau, ich habe es auch mitgemacht.
Ja, und toll.
Ja, habe wie gesagt auch meinen ganz eigenen Kraftort gefunden, an den ich auch heute noch manchmal denke. Und also von daher war da jetzt nichts, womit ich überfordert war. Wir sind dann in das anthroposophische Klinikum Havelhöhe gefahren, und als ich dort der Hebamme dann sagen wollte, also ich meine, ja, es ist auch in diesen Geburtenstationen, ich weiß nicht, ich denke, dass so mit deiner oder mit anderen alternativen Methoden auch Leute hinkommen, die eben dann sagen, so soll es gemacht werden, und von daher hatte ich halt immer diesen Respektstatus vor der Hebamme, während ich ihr vorlas, was jetzt alles gemacht werden muss und so. Sie schaute mich auch so ein bisschen so skeptisch an, so von wegen, ja, okay, ich höre mir das jetzt mal an.
Du hast dir das doch nicht vorgelesen, oder?
Ich habe es ihr nicht vorgelesen. Naja, ich habe ihr halt schon ein paar wichtige Punkte gesagt. Und aber es fügte sich zum Glück einfach alles. Es war Verständnis und Skepsis auf Seiten der Hebammen, und dadurch, dass das mit uns beiden so gut funktionierte unter der Geburt, war das dann, harmonierte das dann alles. Und es hätte besser nicht laufen können.
Ja, voll gut. Man muss vielleicht ein bisschen dazu sagen, wenn man in einer Klinik ist, die sowieso schon ein bisschen, einen sehr guten Ruf hat und sehr daran interessiert ist an der natürlichen Geburt, dann sind Hebammen manchmal ein bisschen pikiert, wenn man sagt, was man für Wünsche hat, weil sie sagen, das machen wir doch eh. Ja, was denkt ihr denn von uns? Ihr seid doch jetzt hier und das also mit gutem Grund und das ist doch ganz klar, dass wir das machen. Ne? Also bei manchen Geburtsorten muss man das quasi gar nicht so verbalisieren, weil das sowieso eigentlich Standard ist. Ne? Dann kann es manchmal so passieren. Es ist halt Kommunikation. Das ist wirklich eins der schwersten Themen. Ne? Wie kann ich irgendwie gut meine Partnerin sozusagen begleiten, dass sie sich das, ja, beschützen muss man ja meist nicht, aber begleiten, dass sie sich wohlfühlen kann und dass eben ihre Wünsche auch wirklich Gehör finden. Und trotzdem will man ja aber die Hebammen, die Ärztinnen und Ärzte nicht irgendwie vor den Kopf stoßen und jetzt da als der Obermacker irgendwie stehen. Und das ist halt so ein ganz feines Zusammenspiel, was eine der größten Herausforderungen tatsächlich ist in dem Ganzen. Also für die Begleitpersonen, ne? Das ist gar nicht so einfach, da den richtigen Ton zu treffen und mit diesem Respekt da zu sein, einen liebevollen Raum zu schaffen, in dem sich wirklich alle wohlfühlen, ne? Nicht nur die Partnerin, sondern auch die Hebamme, Ärztinnen und Ärzte, weil das der Partnerin am Ende hilft. Und dann wurde ich mal gefragt, ja, bin ich denn jetzt hier zuständig dafür, dass sich die Hebamme wohlfühlt? Ja, weil das sich damit dann automatisch deine Partnerin wohler fühlt. Na klar, weil wenn die Hebamme sich nicht wohlfühlt und mit Augenrollen und mega genervt immer in den Kreißsaal kommt, dann überträgt sich das natürlich auf die Gebärende. Und deswegen ist eben dieses Zusammenspiel total wichtig. Und zum Glück sind ja wirklich die allermeisten Hebammen, Ärztinnen und Ärzte super und liebevoll und voll auf der Seite von denen, die sich eben auch so auf besondere Weise vorbereitet haben. Da kann man ganz zuversichtlich eigentlich reingehen.
Ja, also tut mir leid, wenn es jetzt, während wir darüber sprechen, halt dann auch die Erinnerung wieder hochkommt. Ich glaube, eine Sache war ja zum Beispiel, dass ich mit der Hebamme abgesprochen habe, dass sie erst als erstes mich anspricht, wenn sie irgendwas machen möchte. Und das war, glaube ich, eine Sache, die auch so prinzipiell funktioniert hat. Wir hatten wir eine Bluetooth-Box dabei wahrscheinlich, worüber die Musik und die Meditation lief. Und das hat aber dann auch genau so geklappt. Das war also wirklich dann ein absolut respektvolles Miteinander. Also die Hebamme kam auch rein und hat gesagt, sie würde jetzt gerne mit Theresa sprechen und so weiter und so fort. Und ich habe dann das Theresa gesagt. Und also das hat so dann auch ganz gut funktioniert.
Ja, aber ich war auch von Anfang an, ich war mir sicher darüber von Anfang an, dass ich nicht gänzlich die Kommunikation nur über dich laufen lassen möchte. Also ich habe von Anfang an gesagt, klar möchte ich versuchen, bei mir zu bleiben, aber ich möchte auch gerne etwas mit der Hebamme kommunizieren können. Mhm. Also bei mir war das irgendwie wichtig. Ich hätte mich nicht gut gefühlt, wenn ich komplett nur bei mir gewesen wäre, weil dieser Mensch will ja auch für mich da sein und das mit mir gemeinsam mein Kind zur Welt bringen. Und dafür bin ich ihr bis heute unglaublich dankbar. Ich fand, das war so eine tolle Verbindung mit der Frau. Ich kannte sie ja nicht vorher. Das war aber auch, vielleicht auch Glück. Ich weiß es nicht. Vielleicht waren da auch einfach alle toll. Sie war auf jeden Fall ganz toll und sie hat uns unglaublich viel alleine machen lassen, weil sie gemerkt hat, dass es so gut läuft. Aber ja, vielleicht muss ich gleich nochmal ich fange gleich nochmal von an.
Genau, wir kommen ja auch gleich noch an diese Stelle. Wir wollen ja jetzt auch gleich noch wissen, wie es überhaupt losging und so. Ja. Ich will nur einmal kurz darauf reagieren, weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, den du da angesprochen hast, Peter. Der Kurs, der hat sich ja dann auch nochmal erneuert und ist nochmal, also das mache ich ja ständig, also alle paar Jahre kommt er nochmal neu. Ich glaube, ihr hattet noch den alten. Und mittlerweile ist es so, dass ich gar nicht mehr sage, dass die ganze Kommunikation erstmal über den Partner laufen muss, sondern eher, wenn es so um Interventionen geht, also wo man wirklich, wo jetzt wirklich ein Eingriff stattfinden soll, dass der Partner sozusagen erstmal so das Denkhirn schon anschalten kann, damit die Frau das nicht sofort machen muss, sondern dass das sozusagen wie vorgefiltert wird. Aber dass die Hebammen schon durchaus direkt auch zur Frau gehen können und direkt mit ihr kommunizieren können. Nur dass jetzt für alle, die das gerade zuhören, jetzt nicht ein falscher Eindruck entsteht. Also das ist schon, ihr habt das super und wunderbar gemacht und ihr hattet ja auch ein tolles Zusammenspiel. Mir ist nur im Laufe der Jahre aufgefallen, dass das bei manchen Begleitern, Begleiterinnen nicht ganz so reibungslos verlaufen ist, also nicht ganz so positiv abgelaufen ist. Und deswegen habe ich das Gefühl, es ist einfacher, wenn die Hebamme direkt mit der Frau kommuniziert, wenn es um ganz normale Sachen geht, wie zum Beispiel CTG schreiben, mal Muttermund tasten, ne, diese ganz normalen Dinge. Und wenn es dann wirklich zur Intervention kommt, dass man sagt, okay, das bespreche ich lieber jetzt vorher mal mit dem Partner vor und dann gehen wir gemeinsam rein. Aber dann können wir schon mal brainstormen, ist das jetzt wirklich die richtige, also was heißt brainstormen, aber gemeinsam überlegen, ist das gerade die richtige Geschichte. Zum Beispiel, wenn eine Frau vorher eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit dem künstlichen Eröffnung der Fruchtblase, jetzt mal als x-beliebiges Beispiel, dann wäre es natürlich cool, man bespricht das vorher kurz und dann sagt der Partner, oh nee, das war letztes Mal so schlimm, können wir darauf vielleicht noch warten? Also weil das das wäre jetzt, glaube ich, nicht so richtig toll, wenn wir das nochmal versuchen. Das könnte ja super der Partner oder die Partnerin vorbesprechen. Ne? Darum geht es so ein bisschen. Mhm. Ja, dass ja, die auch nicht sofort vorstellen. aus der Geburt rausgerissen wird, sozusagen, ne? Wenn es um eine Intervention geht, ja.
Ja.
Okay, aber lasst uns starten mit dem, Peter ist glücklich wieder zu Hause gewesen, hat seinen Drehtag gehabt und irgendwann ging es dann los.
Genau, ich bin dann am 10. Mai morgens aufgestanden, bin auf Toilette gegangen und habe dann so ein rötlich-braunes Sekret in der Hose gehabt und wusste erstmal gar nicht, was das jetzt ist, weil ich wusste ja nur durch dich von dem Schleimfropfen, den du mal beschrieben hattest. Das war aber dann jetzt irgendwie so ein rötlich, also wie so ein bisschen getrocknetes Blut vielleicht? Nee, irgendwie vermischter. Auf jeden Fall wusste ich nicht, was das ist, habe das dann mal gegoogelt und dann stand, wenn das ist, dann ist wahrscheinlich schon sogar der Muttermund etwas geöffnet und es geht dann los. Und ich bin zu dir gekommen, hab mich gefreut, habe gesagt, ja, es geht heute wahrscheinlich los, aber mir ging es total gut. So, bin dann auch erstmal noch mit unserer Hündin hier um den See gelaufen bei uns gegenüber. Und es war der erste warme Tag im Jahr und ich hatte total Lust, noch bevor die Geburt losgeht, meine Sommersachen gegen die Wintersachen auszutauschen. Habe dann noch einen schweren Kochon aus dem Keller nach oben getragen an dem Tag und war so voller Tatendrang. Und dann wolltest du noch mal eine große Runde mit Polly, also Polly ist unsere Hündin, spazieren gehen. Ich habe gesagt, also mir geht's ja noch gut, ich komme mit. Und während dieses Spaziergangs war mir, glaube ich, währenddessen gar nicht so bewusst, aber so im Nachhinein weiß ich, dass da so schon ganz, ganz leichte Wellen spürbar waren auf jeden Fall.
Ja, wir mussten ab und zu mal stehen bleiben oder so. Daher ja, schon.
Ja, doch, kann sein.
Du hast gesagt, lass uns mal kurz warten, ich glaube, da ist was. Und also
ganz leicht, dass ich es so wahrgenommen habe. Dann ist noch was. Ja, dann wollten wir nach Hause und habe gesagt, wir hatten mal besprochen, dass du noch was richtig Gutes kochst, damit ich auch richtig gut gesättigt bin und bei Kräften bin. Du hast irgendwas mit Süßkartoffeln dann noch gekocht. Währenddessen, das habe ich auch gar nicht mit in den Geburtsbericht geschrieben, also ich wollte eben noch das Essen abwarten und mich dann langsam zurückziehen. Es war dann aber auch schon sowas wie 15 Uhr oder 14 Uhr klingelte mein Handy mit einer unbekannten Nummer und ich weiß gar nicht, also das war weil es eine unbekannte, ich glaube, bei jedem anderen wäre ich nicht rangegangen, wenn ich gewusst hätte, das ist jetzt eine Freundin oder so, hätte ich gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Aber es war eine unbekannte Nummer und ich dachte, okay, da muss ich rangehen. Ja, hallo Theresa, hier ist das Berliner Ensemble. Du warst ja vor Corona irgendwann bei uns beim Vorsprechen für die Drei-Groschen-Oper und wir möchten dich jetzt gerne fragen, ob du noch mit dabei sein möchtest. Und ich war so, okay, das hat mich natürlich nochmal total so, also wahrscheinlich geht die Geburt los und also ich würde jetzt mal sagen,
ich melde mich morgen nochmal,
wenn mein Kind morgen noch nicht da ist, dann melde ich mich nochmal, okay, können wir vielleicht so verbleiben, war natürlich nochmal so total das Gegenteil von runterkommen, sondern oh Gott, jetzt kriege ich ein Angebot, aber jetzt kriege ich ja mein erstes Kind und dann kann ich das gar nicht wahrnehmen und du hast dann auch irgendwann gesagt, Theresa, jetzt Du musst dich jetzt konzentrieren. Das ist jetzt total unwichtig. Geh jetzt ins Bett.
Ja.
Das habe ich dann auch nach dem Essen gemacht. habe dann auch irgendwann gemerkt, okay, das ist jetzt gar nicht Priorität. Du, das Kind oder die Geburt ist jetzt Priorität.
Und dann konnte aber ich das auch alle Schauspielerinnen, ja, und alle Schauspielerinnen, die auch singen, wissen, ja, dass Drei-Groschen-Oper am BE absolut etwas auslöst.
Ja, genau.
Oh Mann, oh ja. Mann, was für ein Anfang.
Krass. Ja. Und dann habe ich mich dann nach dem Essen hingelegt. Ich weiß es nicht, wie viel Uhr wir dann hatten. Weiß ich nicht, 16 Uhr, 16:30 Uhr vielleicht. Und dann ging das. Ich habe dann erstmal, ich kann mich leider, das ist wirklich zu lange her, als dass ich mich erinnere, welche Meditation man als erstes anmacht. Geburt einleiten wahrscheinlich.
Genau, Geburtsbeginn mental fördern.
Fördern. Ja, einleiten ist ja was anderes, genau. Mental fördern. Das habe ich dann angemacht und habe aber sehr schnell dann festgestellt, jetzt, wo ich hier mal so runterfahre, spüre ich deutliche Wellen, also keine Schmerzen, aber ich habe es halt gespürt deutlich. Und bin relativ schnell gewechselt, selbstständig zu, ich habe mich auch gar nicht hingelegt, ich glaube, ich habe mich vors Bett gesetzt, aufs Meditationskissen. Ja. Und habe dann relativ schnell, ich weiß nicht, ob ich eigenständig dazu eingegangen bin, dass ich gesagt habe, nee, ich mache jetzt was ist die nächste Meditation, die man dann anmacht?
Während der Eröffnungsphase heißt sie jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie sie vorher hieß, Geburtshypnose. Aber ich glaube, jetzt heißt sie auf jeden Fall während der Eröffnungsphase.
Also ich glaube, die habe ich dann angemacht oder ich habe dir erstmal gesagt, ich glaube, wir müssen schon mal Wellen tracken, weil es irgendwie gefühlt relativ schnell aufeinander folgte. Und ich weiß aber nicht genau, ob du das dann schon, oder ich glaube, ich habe das alleine gemacht und ich habe das alleine gemacht, ohne dir Bescheid zu sagen. Und dann stand da, alle 5 Minuten, bitte fahren Sie ins Krankenhaus. Und ich dachte so, was? Ich war gerade eine halbe Stunde drin im Zimmer. Und dachte, das kann doch nicht sein, das ist doch jetzt super schnell. Und
in der Zeit hatte ich mich nochmal auf die Couch gelegt, weil ich dachte, ich ruhe mich nochmal aus, bevor wir los müssen.
War ja auch irgendwie berechtigt, aber ich dachte so, weil das ist halt immer so Peters Ding, er ist halt immer sehr gechillt und ich sah ihn da so auf der Couch liegen und dachte, hallo, hast du jetzt schon Hundefutter besorgt? Weil ich glaube, wir müssen bald los, weil unsere Hündin sollte zu einer Freundin, beziehungsweise die Freundin von uns hat sie hier abgeholt, aber Peter hatte noch kein Hundefutter besorgt, war ja auch irgendwie verständlich im Nachhinein, weil wir dachten beide, das dauert jetzt natürlich lange, so bis wir auch erstmal ins Krankenhaus fahren. Ja, aber das war dann, du hast dann auch getrackt und hast mir aber nicht gesagt, dass ich recht hatte, dass es alle 5 Minuten waren, glaube ich.
Ich kann mich gerade nicht mehr so ganz dran erinnern. Ich wüsste nicht, warum ich dich belügen sollte.
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, keine Aufregung zu schüren wieder. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall bist du dann noch einkaufen gegangen um die Ecke, Hundefutter, hast alles vorbereitet. Dann haben wir nochmal getrackt und dann hast du gesagt, ja, es ist wirklich so, wie es hier steht, wir sollen losfahren und dann haben wir die Tasche, die wir morgens gepackt haben, geschnappt. Ich habe mir die Kopfhörer aufgesetzt und wir sind den Weg zum Krankenhaus nach Havelhöhe, ist von uns, glaube ich, so 35 Minuten. Den sind wir auch vorher schon mal abgefahren.
Ja.
Den sind wir auch abgefahren, als wir uns quasi da vorgestellt haben, glaube ich. Da habe ich die Meditation auch schon gemacht, um das zu üben.
Das ist super, das zu üben. Ja, das ist einfach ein super Tipp, finde ich.
Ja, das war
total. Vorher das alles schon mal durchzugehen.
Ja.
Genau, ein kurzer Kommentar von mir nochmal. Ja. Das mit dem Hundefutter ist natürlich nicht deine Aufgabe gewesen. Es ist ganz, ganz wichtig, halt diese ganzen organisatorischen Dinge abzugeben, sich darum nicht mehr zu kümmern. Das macht der Partner oder halt auch nicht. Im Zweifel wird halt der Partner die Freundin anrufen und sagen, du musst leider noch Hundefutter kaufen, das ist die und die Sorte. Ne? Aber es ist auf jeden Fall noch weniger. Ja, aber voll. Es ist noch weniger important als die 3 Groschen-Oper.
Ja, nur leider bin ich sehr so gepolt, dass ich immer alles unter Kontrolle haben muss.
Ich weiß.
Wenn ich das Hundefutter gekauft hätte, hättest du gefragt, hast du Hundefutter gekauft?
Das ist halt, ja, viele Frauen.
Genau. Und das haben wirklich viele, viele Frauen, deswegen sage ich es hier so deutlich, das ist eben nicht die Aufgabe bei der Geburt, weil es kann, bei dir zum Glück ist ja überhaupt nichts passiert, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, aber es kann halt passieren, dass man dadurch wirklich aus dieser Trance herausrutscht, weil man immer wieder überlegt, ist auch die Babyschale da, ne, ist das Hundefutter und so weiter. Diese ganzen Sachen, die können einen halt in den Kopf bringen, in den Verstand, die Großhirnrinde aktivieren und damit fällt man aus diesem Tunnel raus. Und dieser Tunnel ist ja so ähnlich, wie wenn man im Kino sitzt und sich einen Film anschaut und plötzlich denkt man ans Hundefutter, dann ist man halt nicht mehr im Film. Und manche kommen ganz leicht wieder zurück in den Film und das geht wunderbar. Und ich kenne ja deine Geburtsgeschichte schon ein bisschen und weiß ja, dass du gut wieder immer zurückgekommen bist. Und das üben wir ja auch gut in der Vorbereitung, dass man gut wieder zurückfinden kann. Und gleichzeitig, je weniger man das muss, desto besser ist es. Deswegen meine große Empfehlung für alle, die jetzt zuhören und schwanger sind, bitte alles Organisatorische schön abgeben. Das ist eine gute Übung bei der Geburt. Auch später ist es wichtig, immer mal was abzugeben, weil man sonst irgendwann unter Mental Load leidet. Genau, das kann man dann sehr schön üben bei der Geburt. Ja. Ja, wie geht's dann weiter?
Ja, absolut. Kann ich auch nur befürworten.
Ja.
Wie ging's dann weiter? Dann sind wir, ja, genau, dann der Weg kam mir vor wie 5 Minuten zum, obwohl es, glaube ich, 30 Minuten waren. Das war dann 8:30, 20.30 Uhr abends ungefähr kamen wir da, glaube ich, an. Also waren wir doch länger hier.
Ich vertust dich um 2 Stunden. Wir sind so gegen 18 Uhr oder so dahin.
Ja. Nein. Na gut, ist ja, also ich würde sagen, wir waren gegen 20 Uhr dort, steht auch so in meinem Geburtsbericht drin, deswegen.
Na, meinetwegen. Jedenfalls bist du erstmal bestimmt, weiß nicht, eine Stunde oder anderthalb, hast du das Vorgespräch mit der Hebamme gehabt.
Und nee, kein Vorgespräch,
naja,
also, war ja Corona, ich musste
ja, rein. Ich habe halt im Foyer gewartet. Ja. Und es hat bestimmt eine Stunde oder anderthalb Stunden gedauert.
Was mir auch überhaupt nicht so lang vorkam.
Ja, mir schon. Bis dann eine
Hebamme. Du warst ja auch nicht in Hypnose.
Genau. Ja. Hebamme zu mir kam und gesagt hat: So, der Muttermund ist schon 4 Zentimeter und zieht sich jetzt
das
da.
Kann ich erzählen.
Entschuldigung. okay, und ja, dann genau, dann erzähl du weiter.
Naja, während du draußen 1,5 Stunden anscheinend gewartet hast, war ich quasi drinnen, habe einen Corona-Test gemacht bekommen, an den ich mich überhaupt gar nicht mehr erinnern kann, weil ich die ganze Zeit, ich habe mit ihr kommuniziert und sie hat mir gesagt, was jetzt passiert. Ich habe immer nur genickt und habe aber einen Kopfhörer aufgelassen und weiter mitgehört, weiter geatmet, konnte die Wellen immer super veratmen mit der Atmung, mit der tiefen Atmung. Und dann hat sie irgendwann, das Einzige, was ich unangenehm fand, war, dass ich liegen musste, während sie ein CTG gemacht hat. Ich wäre lieber sitzen geblieben und ich musste mich hinlegen und dadurch habe ich es intensiver wahrgenommen. Und dann hat sie den Muttermund gemessen und dann war ich wirklich sehr froh, weil die Wellen waren schon, ich habe sie schon intensiver auf jeden Fall wahrgenommen. Sie sagte mir, dass es schon 4 Zentimeter sind und da war ich so, wow, das ist ja toll, weil wir hatten uns auch darauf eingestellt. Wir hatten damals noch einen VW-Bus. Und den haben wir so vorbereitet, dass wir auch dort hätten übernachten können bei der Klinik. Dass wir nicht nochmal hätten nach Hause fahren müssen.
Ja. Total gut.
Da hat mich eine Hebamme draufgebracht. Bei meiner Frauenärztin war eine Hebamme, die mir auch Akupunktur gemacht hat. Und die hat mir von einem Paar erzählt, dass das so gemacht hat. Und dachte ich, ach, das ist ja super. Ja. Machen wir auch.
Das ist eine super Idee.
Ja.
Gerade wenn man eben die Traumklinik hat und die ist nicht gerade vor der Haustür, ne, sondern ein Stück weit weg, dann ist das natürlich echt eine tolle Option.
Ja. Brauchten wir dann ja aber zum Glück nicht, weil wie gesagt, ich durfte direkt dort bleiben. Mir wurde eine Wanne eingelassen, so wie ich mir das gewünscht habe. Da bin ich dann schon rein und dann kamst du irgendwann.
Genau, ne? Du warst schon in der Wanne, als ich reinkam.
Ja.
Musste natürlich auch einen Corona-Test machen, kurz warten. Genau, ja.
Ich saß dann in der Wanne und konnte da ja super die Wellen weiter veratmen. Du hast...
Wahrscheinlich hattest du noch Kopfhörer. Ich habe dann auf Bluetooth-Box umgerüstet, dass wir das gemeinsam hören konnten.
Aber letztendlich kann ich mich wirklich an die Meditation gar nicht erinnern. Ich kann mich auch besonders nicht als... Ich weiß noch, dass ich... Auch da wollte ich wieder Kontrolle einnehmen. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Also was ich gerade sagen wollte, auch als es dann zur Endphase ging mit als ich dann pressen durfte später, habe ich auch wieder gesagt, du musst jetzt die Endphase Meditation anmachen. Obwohl er das natürlich wusste.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber total schön, dass du sagst, weil ich glaube, da finden sich ganz viele selbst wieder und merken, oh ja, darauf kann ich vielleicht achten bei meiner Geburt. Und dann hat es ja total den Wert, ne? Also es ist total gut, darüber zu sprechen, dass das so eine Herausforderung für dich war, wirklich abzugeben und dich darauf zu verlassen, dass das einfach schon passiert und dass es schon gut ist, so wie es kommt. Und wenn es alles nicht perfekt ist, ne, dann gibt es dafür Lösungen und loslassen, den anderen machen lassen. Ja.
Auf jeden Fall ging es mir ganz wunderbar. Mir hat total geholfen, die Berührung von Peter im Nacken. Und ich glaube, wir hatten quasi den Anker, war eigentlich, ich glaube, im Nacken, ne, war der Anker. Oder hier an der Stirn.
Ja, an der Stirn.
Aber du hattest ganz oft die Hand hier hinten bei mir im Nacken. Das hat mir total gut getan. Ich wusste ja selber nicht, wie ich drauf reagiere, weil viele Frauen ja auch Berührung dann nicht mögen. Mir hat es total geholfen, auch dass er mit mir geatmet hat. Das war für mich eine totale Stütze. Und ja, es tat mir einfach gut, dass er hinter mir war. Du hast Fotos gemacht während...
Ja, das wollte ich, das Entschuldigung, ich jetzt wieder.
Kannst du gleich wieder sagen. Darfst du gleich. Aber ja, dann erzähl, weil ich würde jetzt eher von der Phase sprechen, wo ich so lange bei 8 cm gleich gehangen habe.
Ja, na, also ich weiß nicht, ich dachte in dem Moment... ist mir egal, ob das ungewöhnlich ist. Ich habe einfach gedacht, ich glaube, wir würden uns im Nachhinein sehr freuen, wenn man davon noch ein bisschen was anderes hat. Also habe ich dann, wann es ging, wo ich auch wusste, ich bringe Theresa nicht raus, das stört überhaupt nicht, habe ich ab und zu mal ein Foto gemacht von ihr in der Badewanne oder von meiner Hand auf ihrem Nacken. Und ich fand das einfach ganz toll. Ich habe mir auch Tage danach ganz oft diese Bilder angeguckt, einfach weil ich dachte, das passiert ja jetzt nur dieses eine Mal.
Aber es gab eben den Punkt, wo die Hebamme hat uns sehr viel allein gelassen, beziehungsweise hatten wir ja zwei Hebammen, weil die eine Hebamme irgendwann ihre Schicht war vorbei. Ne?
Schichtwechsel.
Genau. Ja. An die erste kann ich mich zum Beispiel auch gar nicht erinnern. Mit der habe ich gar nicht so viel mit ihr kommuniziert. Kann mich nicht an sie erinnern, wie sie aussah. Weiß nur noch, dass sie sehr nett war. Ich war wirklich da immer sehr bei mir. Habe in der Badewanne gesessen die meiste Zeit. Oder im Vierfußstand habe ich versucht, die Wellen zu veratmen. Aber ich glaube, meistens habe ich gesessen. So im Schneidersitz.
In der Wanne, ja.
Und dann kam sie wieder kontrollieren. Ich glaube, eine Stunde war ich in der Wanne. Sie kam wieder kontrollieren und meinte, wow, toll, schon bei 8 Zentimetern. Oder nach 2 Stunden, würde ich mal sagen. Schon bei 8 Zentimeter. Und ich so, wow, das ist ja... Und ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, aber wo ist denn die Phase gewesen, wo ich mich übergeben muss? Oder es gab doch irgendwas, wo viele Frauen sich bei 5 Zentimeter nochmal übergeben, damit das Essen raus ist? Oder wie war das?
Nein, nicht. Also das ist nicht, die Information hast du nicht von mir.
Okay.
Also es gibt manchmal Frauen, die sich übergeben müssen unter der Geburt. Das ist aber jetzt nicht so häufig. Also es ist eher seltener. Ich habe sowas wie 10-20% oder sowas im Kopf und wüsste jetzt auch nicht, wann genau das wäre. Das hast du irgendwo anders aufgeschrieben.
Komisch. Ja, ich weiß gerade nicht mehr. Über irgendwas. Also
irgendwas klingelt da bei mir auch. Das ist halt in dieser Phase, ne? Von 4 bis 8, also da, dass es innerhalb dieser Phase irgendwie sehr, sehr intensiv ist.
Ich habe mir dann auf jeden Fall kurz Sorgen darum gemacht, weil ich ja so viel noch gegessen hatte, um mich zu stärken und einfach nicht damit gerechnet habe, dass es so schnell geht, dachte ich, oh Gott, was passiert denn dann gleich?
Ja, irgendwie haben wir auch noch gewitzelt irgendwie, ich weiß nicht, in dem Moment sicher nicht, aber Tage danach so von wegen, oh, ich habe ja noch gar nicht gekotzt.
Völlig absurd.
Das geht nicht. Ich kann das Kind noch nicht kriegen.
Das ist echt total interessant. Also da hast du irgendwas aufgeschnappt irgendwo. Komisch. Also nicht bei mir auf jeden Fall.
Okay.
Und hast das so verarbeitet, dass du denkst, das ist immer dabei. Und das ist einfach nicht so. Also es ist eher selten.
Okay.
Und bei den meisten Geburten spielt das Übergeben keine Rolle.
Ja, hätte mich jetzt gerade auch irgendwie gewundert. Und keine Ahnung, wo das herkam. Auf jeden Fall war es bei 8 cm und die Hebamme meinte, wenn sie das nächste Mal klingelt, dann kriegen sie ihr Kind. also wir konnten immer klingeln auch, wenn sie kommen sollte, ne, weil sie hat uns, weil sie merkte, dass wir so gut alleine klarkommen. Und dann verging die Zeit und 8 Zentimeter war dann doch intensiv, die Wellen. Also es war nicht, ich würde nicht von Schmerz sprechen, aber es war so, also es war dann irgendwann schon so ein bisschen kräftezehrend, dass ich dachte so, okay, ich habe irgendwann gespürt, hier verändert sich nichts. Und das war nach 1,5 Stunden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, kannst du sie bitte rufen, sie soll noch mal tasten, weil ich habe das Gefühl, es geht nicht weiter. Hat sie dann auch gemacht und sie meinte, ja, es sind immer noch 8 Zentimeter. Und ich hatte ihnen ja, sie meinte dann, ich hatte ihnen ja schon mal geraten, sie sollen sich hinlegen. Davon wusste ich aber gar nichts, das hatte ich irgendwie anscheinend nicht mitbekommen. Und sie meinte, sie müssen sich jetzt hinlegen auf die Seite, weil der Kopf kann sonst nicht weiter nach unten rutschen. Von ihrem Kind. Mhm. Und dann dachte ich, oh Gott, das ist alles, aber da, also das wäre das Letzte gewesen, was ich intuitiv gemacht hätte, mich hingelegt auf die Seite. Mhm. Habe ich
dann also versucht, auch aus der Wanne raus, ne?
Nee, oder? Ich habe es versucht in der Wanne. Mhm. Und da hast du nämlich nochmal Fotos gemacht. Und da weiß ich, also da gibt's auch Fotos von, wie ich dann auch noch dieses Band vom CTG drum hatte. Und da gibt's Fotos von mir. Und da weiß ich, dass ich dachte, nee, jetzt hör auf, jetzt reicht's. Das war dann wirklich so intensiv. Da habe ich dann auch zu dir gesagt, jetzt komm bitte her. Weil das sehr intensiv war und es fühlte sich unangenehm an. Und ich habe dann auch nach 3 oder 4 Wellen gesagt, nee, ich muss hier raus, es geht nicht. Obwohl ich eigentlich mir eine Wassergeburt gewünscht hätte. Aber es war auch für mich kein Problem. Ich bin dann einfach raus, weil ich gespürt habe, nee, es geht, das geht hier nicht.
Das waren dann schon so 3, 3,5 Stunden in der Wanne insgesamt, glaube ich.
Ja, das Wasser war auch sehr kalt und ich habe es aber gar nicht gemerkt. und dann bin ich auf diesen Geburtstisch oder Hocker, den man halt auch so hochklappen, nicht Hocker, sondern so ein großer...
Das Bett?
So ein großes Bett, genau.
Was man so hochklappen kann, ne?
Genau. Ja. Das war auch ein bisschen hochgeklappt und da habe ich mich dann wieder auf die Seite gelegt und das waren ein paar intensive Wellen, die dann, wo ich mich so ein bisschen doch winden musste, weil ich das nicht so richtig gut veratmen konnte. Es waren aber nicht viele Wellen und dann ist die Fruchtblase
abgeplatzt. Genau, dann ist sie erst geplatzt, ja.
Und dann war aber auch direkt, okay, jetzt ist der Muttermund offen. Bei 10 Zentimetern. Und dann habe ich
dann ganz hast du ein, zwei Mal auf dem Bett probiert und meintest dann, aber du willst dich doch lieber... Ja. Ne, da gab es dann so eine Sprossenwand und ein paar verschiedene Hockerbälle oder wie auch immer. Hast es dann erst an der Sprossenwand versucht und...
Ja, ich habe mich hingehockt oder was?
Ja. Und dann saß ich ja vor dir und du hast dich auf meine Knie gestützt und so im Prinzip im Vierfüßler ist Juri dann zur Welt gekommen.
Also das war aber noch mal sehr lange. Also diese Endphase hat noch mal 2 Stunden gedauert.
Ja, das ist wirklich ganz typisch für die erste Geburt, dass die Phase, wo das Kind dann durchs Becken rutscht, einfach noch mal eine Zeit braucht. Also falls ihr noch ein Kind plant und bekommen wollt, dann kann es sehr gut sein, dass diese Phase sehr viel kürzer ist dann beim zweiten oder dritten Kind. Ja, aber beim ersten braucht es oft sehr lang. Mhm. Ja. Also was heißt sehr lang? Aber
ja, es war schon auf 2 Stunden. Ja, das war ein Wahnsinnsgefühl, das zu spüren, wie der Kopf durch den Geburtskanal rutscht.
Ja.
Und also, dass man so das Gefühl hatte, oh mein Gott, was passiert da in mir drin? So, wie viel Platz ist da? Und das ist so, also das war so, ich hatte keinen Moment Schmerzen, aber es war so, boah, das ist dieses Gefühl, ist einfach so Wahnsinn, das zu spüren.
Ja.
Und dann irgendwann war das Köpfchen dann auch so ein ganz bisschen draußen und habe ich auch gefragt, ob ich tasten darf. Ja, natürlich. Ja. Und,
man darf immer, also für alle, die jetzt zuhören, ne, ihr dürft immer, immer, immer euch selber anfassen.
Ja.
Und das ist auch was ich total empfehlen würde, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Theresa, aber ich kann mich wirklich erinnern, wie ich das Köpfchen von meinem ersten Kind getastet habe, wo es noch in mir war.
Ja.
Das war so beeindruckend und so, also ich weiß genau, wie sich das angefühlt hat. Das prägt sich so tief ein und total. Ist eine Erinnerung, die bleibt einfach für immer, ne? Und das ist ganz beeindruckend einfach.
Ja, weil man es auch gar nicht fassen kann, wie sich das anfühlt, weil es ja auch so noch weich, komprimiert,
ganz
aber auch so komprimiert, also genau. es ist irgendwie,
sowas. Von Arne gesagt oder so, ne?
Ja, es war so, das ist das Köpfchen, das ist doch ganz gequetscht, aber na klar, es ist gequetscht, weil es ist im Geburtskanal, also unvorstellbar irgendwie, muss man halt selber gefühlt haben.
Ja. Ich hab's dann irgendwann gesehen und dann fragtest du mich, glaube ich, wie es aussieht und ich meinte, ja, es ist schon fast da. Und die Hebamme sprang sofort dazwischen, so von, also dass ich dir keine Fehlinformationen geben durfte. Ja, aber es ist noch nicht so weit. okay. Also nicht, dass ich was Falsches sage. Und ich so, ja, fast. Also
das weiß ich zum Beispiel gar nicht, dass das war.
Aber es kann bestimmt nicht mehr lange dauern. Und also ich denke, diese letzte Pressphase von dem Moment an, wo das Köpfchen zu sehen war, hat es, glaube ich, nur 2-3 Wellen gebraucht, bis Juri dann komplett da war. Also,
auf jeden Fall kamen während dieser Pressphase auch ein paar Exkremente bei mir raus, was komplett egal war, worüber man sich dann vorher Gedanken gemacht hat vielleicht. Das war so ganz schnell, hat die Hebamme das weggemacht. Absolut. Du hast es, glaube ich, noch nicht mal
gemerkt. Das stimmt, das wird wirklich schnell gemacht und das ist für die auch vollkommen normal.
Ja.
Und bei manchen Geburten ist es so, bei manchen nicht. Es kommt halt einfach drauf an, wie doll sich der Körper vorher schon entleert hat. Das macht der Körper oft auch vorher schon. Und das ist überhaupt kein Problem, weil es schnell weggemacht wird und meistens der Partner, die Partnerin davon tatsächlich nichts mitbekommt. Genau. Und ich würde auch sowieso nicht empfehlen, unbedingt jetzt von der anderen Seite zu schauen als Partner, sondern ich würde halt eher beim Kopf sein, der Mutter so rum.
Dass, ja, warte, ich hab's auch.
Manche haben später Schwierigkeiten, ne? Also das sozusagen sexuell noch so zu sehen, wenn sie vorher gesehen haben, wie ihr Kind da rauskommt. Das ist für manche Väter, Mütter ein schwieriger Anblick sozusagen, also das dann hinterher noch mit Sexualität zu verbinden. Und nur, weil man das ja nicht weiß, ob das so ist oder nicht, sage ich das jetzt einfach hier in diesem Podcast nochmal. Also zur Sicherheit würde ich halt empfehlen, eher wirklich am Kopf zu sein. Und wenn das Baby dann da ist, dann ist ja Zeit zu schauen, ganz viel Zeit zu schauen. Ist denn der Kopf dann, wie war das? Also viele haben ja Angst davor, wenn der Kopf geboren wird, dass eben irgendwas reißt oder irgendwas ist. Du erzählst, dass du keine Schmerzen hattest, sondern einfach ein super intensives Körpergefühl. Wie war das dann, als der Kopf geboren wurde für dich?
Das war für mich eigentlich überhaupt kein Thema, ob da jetzt irgendwas reißen könnte oder nicht. Also die Hebamme hat mir auch diese Kompressen immer draufgehalten. Ja, das hat mich auch gut angeleitet.
Man sollte da auch wirklich auf die Hebamme hören, weil die eben gut Darmschutz macht, ne?
Darmschutz, genau, das war's. Die hat das super mit mir kommuniziert. Ich glaube, im Hintergrund, wie gesagt, da lief auch noch die Meditation. Die habe ich überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen. Da weiß ich gar nichts von. Wahrscheinlich aber unbewusst bestimmt, genau.
Ja,
aber kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Und die hat einen super Darmschutz gemacht und mich da super angeleitet. Ich weiß noch, dass ich am Anfang immer gepresst habe dass ich so Luft mit rausgelassen habe. Und sie hat mir dann erklärt, nein, du musst versuchen, jetzt die Luft drin zu halten, um wirklich das nach unten schieben zu können, das Köpfchen. Das hat sie mir dann auch noch erklärt.
Also es kommt eben drauf an, ne? Wenn jetzt eine zweite Geburt wäre, dann könnte es auch gut auf einem F funktionieren, also dass man tatsächlich das Kind runteratmet. Bei der ersten Geburt ist es meistens dann nicht ausreichend vom Druck, ne? Dann braucht man wirklich dieses Luftanhalten und Schieben und Drücken.
Stimmt, ich erinnere mich gerade daran, wie du, glaube ich, berichtet hast über dein drittes Kind, dass du da ja gar nicht so...
Ich wollte es ganz toll ausatmen. Das ist dann immer, habe ich das dann so eine Welle, habe ich immer geschafft, das so auszuatmen. Und die zweite kam dann immer mit absolut doppelt dreifacher Kraft, wo ich gemerkt habe, okay, es geht halt gar nicht. Ich kann das Kind nicht ausatmen. Ja. Aber es war auch so ein 4,5 Kilo Brocken. Also mein Körper gesagt, steuert ausatmen, nichts mehr. Hier wird jetzt richtig, richtig gedrückt. Ja. Aber das ist auch cool. Also ich stand ja quasi dann so ein bisschen neben meinem Körper und habe den Körper bewundert und habe gedacht, wie geil, wir haben jetzt hier so ein Battle. Ich versuche immer, das Kind auszuatmen, der Körper zeigt mir, wer hier die Oberhand hat. Das war cool. Also es war ein tolles Gefühl.
Spannend.
Ja, von Kraft, ne? Und so ein Dialog, den ich da mit meinem Körper geführt habe.
Ich hatte auf jeden Fall keinerlei Geburtsverletzungen im Endeffekt. Also doch, eine ganz kleine, aber die war nicht so schlimm, als dass die hätte genäht werden müssen.
Genau, Bestürfung. Genau, so eine Klettschürfung.
Na, sie meinte, man könnte es nähen, aber man muss es nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn es so abheilen kann, dann lieber so. Sie haben mir dann so eine Vaseline gegeben, da musste ich alle paar Tage noch eincremen, selbstständig. Genau. Ja. Und dann lag er auf einmal, also hat die Hebamme, glaube ich.
Ganz kurz, ein bisschen Reißen, hast du das irgendwie gespürt?
Nee. Gar nicht.
Das ist auch ganz normal, ne? Weil bei Reißen haben ja auch alle Angst, deswegen, ne, spreche ich darüber, dass man meistens das nicht wahrnimmt oder wahrnimmt als leichtes Brennen. Aber nicht so schlimm, also sondern es ist total aushaltbar. Das ist normal. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel nicht in Hypnose die Geburt hat, ist es einfach so zugeballert dort, also hormonell, ne, der Darm ist so voll, dass man das tatsächlich nicht merkt. Ne, wird auch so dünn unter der Geburt, dass man dieses Reißen in der Regel nicht merkt oder eben als leichtes Brennen mitbekommt.
Was mir auch gerade noch einfällt, ich habe ja wirklich lange in dieser Phase festgehangen, quasi, wo der Muttermund nicht weiter aufging als 8 Zentimeter. Ja. Und auch da habe ich kein einziges Mal gedacht, ich brauche jetzt irgendwie irgendeine Hilfe, irgendein Schmerzmittel oder sowas. Ja. Ich habe nicht einmal drüber nachgedacht, weil ich so gut bei mir war und das veratmen konnte trotzdem und keine Schmerzen hatte. Also außer da, wo ich mich dann mal hinlegen musste, damit das Köpfchen weiter runterrutscht. Da hatte ich, würde ich vielleicht von Schmerzen sprechen. Das war ganz kurz. Also total toll, eine Sache von 3 Minuten oder so.
Und ist dann erst das Köpfchen geboren? Gab es dann nochmal eine Pause und dann der Rest des Körpers oder ist alles in einem?
Nee, es gab eine Pause.
Ja, es gab eine Pause. Ja.
Wie war die für dich, Peter?
Diese Pause? Ich weiß nicht, ich war einfach auch nur fasziniert. Wie gesagt, Theresa kniete vor mir und hielt sich an meinen Oberschenkeln fest. Das alleine fand ich schon, krass, wenn das Kind jetzt so zur Welt kommt, dann sind wir ja auch da in dem Moment so verbunden miteinander. Und ich habe das Köpfchen dann halt zwischen ihren Beinen gesehen und war einfach nur so beeindruckt, dass ich jetzt da diese Pause nicht als negativ oder irgendwas dergleichen empfunden habe, sondern ich habe einfach nur gesehen, ey, krass, jetzt ist es soweit und du musst nur noch 1-2 Mal pressen und dann hat das wirklich nicht mehr lange gedauert, als das Köpfchen da war.
Ich glaube, die Hebamme ihn dann aufgefangen so ein bisschen aus dem Vierfußstand wahrscheinlich. Ja. Ne? Er lag auf jeden Fall dann unter mir. Beziehungsweise ist, weil ich wusste ja noch gar nicht, welches Geschlecht unser Kind haben wird. Du hast es dann schon gesehen, hast aber auch gar nichts gesagt.
Ich habe es nur ganz kurz wahrgenommen. Und
Das Ding war auch, dass ich, das war ganz komisch in der Schwangerschaft, weil ich irgendwie immer wusste, es wird ein Junge. Und es hat mir aber Angst gemacht, weil ich nicht wusste, ist das jetzt mein heimlicher Wunsch? Ich habe immer an Jungen gedacht. Und
es war einfach unsere Intuition und wir
haben. Ja, aber ich habe dann irgendwann gesagt, nee, ich muss jetzt wieder offen bleiben, weil nicht das nachher, ich wollte nicht irgendwie enttäuscht sein oder sowas. Aber ich habe immer gespürt in dieser Verbindung, vielleicht auch durch die Meditation, irgendwie dachte ich immer, wir kriegen einen Jungen. Das war ganz komisch. Habe dann aber irgendwann gegen Ende der Schwangerschaft so gesagt, nee, es ist, also egal war es sowieso, aber eben diese Intuition war so stark bei mir, dass mich das so verunsichert hat. Auf jeden Fall habe ich ihn dann aufgehoben, bin sofort ins Bett. Also ich habe einfach nur gesagt, ich habe nur Hallo Baby gesagt, habe ihn aufgehoben und bin sofort aufgestanden.
Mit dem roten Handtuch, was
wir extra. Bestimmt, wir hatten noch ein rotes Handtuch. Da haben wir ihn dann eingewickelt und bin aufs Bett wieder gegangen. Also auch ne, ohne irgendwie was zu fragen. Das war sowieso automatisch. Hallo Baby, habe ihn genommen und bin aufgestanden und habe mich hingelegt. Mit ihm. Und dann haben wir ihn erstmal angeschaut und ich glaube, nach 5 Minuten habe ich gefragt, was für ein Geschlecht er denn eigentlich ist.
Irgendwie so, ja, was ist. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, es ist ein Juri, weil wir hatten den Namen schon ausgewählt und die Hebamme sagte auch, ja, es ist ein.
Was mich natürlich doppelt irgendwie nochmal gefreut hat, weil ich irgendwie dachte,
die Intuition hat gestimmt.
genau.
Ja. Und dann lag er bei mir und dann, ich weiß gar nicht, ob er dann schon, doch, ich glaube, er hat dann schon, ich durfte dann schon versuchen, ihn einmal anzulegen an die Brust.
Ja,
Aber das hat, glaube ich, nicht wirklich funktioniert. Das weiß ich nicht mehr. Das ist alles so schwammig. Das weiß ich gar nicht mehr genau.
Ein bisschen schwammig ist die Situation. Aber jetzt...
Nee, dann kommen ja erst noch die Plazenta, oder nicht? Da war ja auch da.
Ja, ja. Aber das war so, da war ich auch wirklich tief beeindruckt, weil die Hebamme so respektvoll sagte, ja, sie müssen ja nochmal. Und gefühlt war es bei Theresa so wie, was soll ich nochmal machen? Ah ja, okay.
Nein, ich habe gefragt, wann kommt denn eigentlich die Plazenta? Und sie meinte,
so, wann sie wollen. Zeit?
Ja, ach so. Ja, genau. Sie können ja mal probieren. Ich habe einmal ganz kurz
einmal gepresst und dann zack.
Nach 10 Minuten. Also es war so gar nicht mehr wahrnehmbar. So, so ja, okay, ich drück mal
ja, das, und dann. Ja, das ist kein Problem. Also die Plazenta, also es gibt ja manchmal auch Komplikationen, wenn die Plazenta nicht ganz rauskommen zum Beispiel oder so, auch super selten, aber sowas kann mal sein. Aber wenn es jetzt eine ganz normale, ne, Plazenta-Geburt ist, dann ist das nicht mehr herausfordernd, sage ich mal, wenn das Baby da war. Das ist dann wirklich nur noch so was Warmes, Weiches, was da irgendwie rauskommt. Das ist kein Problem, ja.
Aber die fand ich ganz, ganz toll anzuschauen. Das war auch was ganz Tolles, die zu sehen.
Ja, wie so ein Baum, ne?
Ja, total schön fand ich die. Wir haben auch Fotos gemacht davon. Ja, und dann, das wolltest du jetzt erzählen, ne?
Ja, also, ich weiß nicht, ob es, ist schon wichtig. Und
das gehört mit rein.
Also, die Hebamme fand, dass Juris Stimme halt ein bisschen dünn klingt, weil er noch nicht so kräftig und vollkräftig geschrien hat. Und hat ihn deswegen einmal kurz...
Die Atmung war flach, ja.
Ja, sie fand nur seine Stimme wäre zu dünn. Okay. Genau, die Atmung war gar nicht. War es gar nicht. Und hat ihn rausgebracht und mich dann auch dazu gebeten. Dann kam ein Kinderarzt und hat ein paar homöopathische Tropfen gegeben und gesagt, nee, ist alles in Ordnung. Das Ganze hat vielleicht so 20 Minuten gedauert, schätze ich mal.
Er war unter dem Sauerstoff, unter
einer Sauerstoff. Ja, sie hat ihm sicherheitshalber eine Sauerstoffmaske aufgelegt. Aber ich habe in dem Moment einfach auch bewusst entschieden, dass ich mich davon jetzt nicht irritieren und in Panik versetzen lassen möchte, weil klar, objektiv gesehen, ist es natürlich kein schöner Anblick, wenn das Kind dann gleich unter so einer Hitzeglocke da liegt und eine Sauerstoffmaske aufgesetzt bekommt und so. Aber ich habe wirklich bewusst entschieden, mich davon jetzt nicht irritieren zu lassen, weil was hätte schief gehen sollen, nachdem wie es die 3-4 Stunden davor gelaufen ist. Also, und so war es dann letztendlich auch. Keine Ahnung, ob das irgendeine tiefen psychologische Auswirkung hat, wenn das passiert. Aber es waren ja auch wirklich, es war nicht lange, es war eine Viertelstunde, 20 Minuten, schätze ich mal. Dann bin ich mit Juri wieder rüber zu Theresa und dann haben wir eigentlich im Prinzip fast nur im Bett gelegen zu dritt und dann kam irgendwann mal die Frage auf, so, wann weinen wir denn eigentlich mal oder so? So, weil, keine Ahnung, diese Emotion zum, also die Intention zum Weinen war jetzt nicht da, weil es halt einfach, es war halt einfach so gut, dass das alles so funktioniert hat und was für mich persönlich auch noch so eine schöne Begleiterscheinung war, dass wir also direkt vor unserem Zimmerfenster, das auch offen war, die ganze Nacht eine Nachtigall gesessen hat, die wirklich von Anfang bis Ende, bis morgens um 9:30 hat die da vorm Fenster gesessen.
Ja, die erinnere ich mich
und getrellert, die habe ich auch noch aufgenommen, als ich da los bin. Ja, genau. Also von daher war das jetzt alles so mit positiven Eindrücken überlastet, dass da selbst an Freudentränen nicht zu denken war. Wir mussten uns kurz zwingen zum Weinen, glaube ich.
So, jetzt auch gut. wie war das für dich, Theresa, als dann Juri und Peter raus sind?
Ich habe auch einfach gedacht, auch da, glaube ich, hat mir deine Methode so geholfen, weil ich habe dann wieder versucht, mich runterzuzählen, habe gesagt, nein, du denkst jetzt gar nicht drüber nach, was da passieren könnte, sondern es wird alles gut gehen. Ich bin aber generell ein positiver Mensch. Ich denk immer, nein, also ich würde nie denken, oh Gott, was passiert jetzt da? Also das ist so mein Naturell, sondern ich denke, ja, das ist, mein Kind ist gesund und der kommt gleich wieder, es ist alles gut. Aber trotzdem habe ich dann nochmal ganz bewusst gesagt, ich zähle mich jetzt nochmal runter, mache die Augen nochmal zu, versuche zu entspannen. Und dann kamen die beiden auch dann irgendwann schon wieder. Das kam mir auch nicht lang vor. Dann.
Ja, ja, ja.
Was ich aber noch sagen kann, ist, dass die Geburt so toll war. Und wir waren dann so unglaublich lange wach, ne? Also er ist dann halt nachts geboren um 2.40 Uhr und wir waren bis morgens um 9 Uhr einfach, durften wir auch in diesem Zimmer bleiben, haben ihn einfach nur angeschaut und konnten es nicht fassen.
Dann
ich würde aber jedem raten, einfach zu schlafen.
Wenn es geht.
Es ist so überwältigend, ja. Aber ich habe dann einfach 3 Tage danach nicht geschlafen, so, weil ich so überfordert war. Und ich hätte, solange du noch, weil das Problem bei uns war damals, das hat man ja heute dann vielleicht nicht mehr so, es war eben immer noch Corona und Peter durfte nicht mehr da bleiben.
Genau, ich konnte nur irgendwie zwischen 9 und 15 Uhr.
Eine Stunde durftest du da sein.
Echt? Aber ich war länger.
Du warst länger da.
Ich war länger. Die haben es auch geduldet, haben dann irgendwann mal einen Tag gesagt, naja, jetzt müssten sie aber langsam mal.
Ich wollte nämlich eigentlich auch direkt nach Hause gehen, aber dadurch, dass Juri dann so ein bisschen Startschwierigkeiten hatte, haben wir dann gesagt, nee, dann bleiben wir hier, weil die kamen auch alle 2 Stunden dann jetzt nochmal kontrollieren mit seiner Atmung und Sauerstoffwerte. Es war Gott sei Dank alles okay, aber ich habe dann eben den ganzen Tag wieder nicht geschlafen, konnte nachts auch nicht schlafen, weil ich dann noch mit einer anderen Frau und einem Kind auf dem Zimmer war. Und ich bin eh eine empfindliche Schläferin mit Geräuschen. Und dann war auf einmal das Kind da, wo ich so für da sei. Damit war ich dann. Das war für mich schwieriger als die Geburt.
Auch Geräusche gemacht hat.
Ja, das war für mich dann herausfordernder als die Geburt tatsächlich. Dann die Phase danach so. Erstmal.
Und dann war es doch mit der Hebamme, die dich dann irgendwie am nächsten Tag mal fragte, wie geht's Ihnen? Und du bist so in Tränen ausgebrochen.
Ich konnte gar nicht mehr.
Weil einfach kein Schlaf mehr
da
war.
Das so Kopfschmerzen dann auch, vom Schlafmangel,
Ja, genau. Und dann bist du aber nach 3 Tagen dann nach Hause, oder?
Ja.
Ja, und dann ging es besser, ne? Dann wart ihr zu zweit. Und
ja, das war viel besser dann.
Dann konntest du mal, ja. Also ich würde auch immer, also ich würde empfehlen, wenn das Baby halt okay ist, ne, keine Startschwierigkeiten hat, man gesund ist und so weiter, also ich will nichts empfehlen, aber ich habe es immer so gemacht.
Also, ich will auch nichts empfehlen, aber ich würde es auch empfehlen.
Für mich persönlich war das angenehmer, zu Hause zu sein nach den Geburten und im eigenen Geruch, in dem eigenen Rhythmus. Und dann kann man eben auch morgens um 8, 9 locker schlafen. Da kommt nicht eine Visite rein oder irgendwas, ne? Also man hat viel, viel mehr Ruhe und kann sich besser erholen, finde ich.
Ja. Also wir wünschen uns auch noch ein zweites Kind. Und wenn das kommen soll, dann würde ich auch diesmal gerne eine Hausgeburt probieren, weil das so gut war. Und hatte ich sogar dann auch schon gegen Ende der Vorbereitung mit dir, aber dann war das eben alles schon geplant, dass wir nach Havelhöhe fahren, dann wollte ich das nicht nochmal.
Und Havelhöhe ist ja wirklich toll.
Ja,
es ist eine tolle Klinik. Und gibt es noch irgendwas jetzt so zum Abschluss, was ihr gerne noch raus in die Welt tragen wollt, was euch noch auf dem Herzen liegt? Ich fand es jetzt total rund, das Interview. Aber vielleicht gibt es noch irgendwas, wo ihr denkt, das würde ich gerne nochmal sagen.
Ich hoffe, dass ich es einfach richtig formulieren kann. Ich denke, dass diese mentale Vorbereitung, das erfordert eben diese Routine und Training und sich darauf einlassen und so weiter und so fort. Und ich denke, dass der fortwährender Anspruch immer sein sollte, diesen tranceartigen Zustand zu erreichen. Ich denke, kann mir aber vorstellen, dass es ein schmaler Grat ist zu dem Punkt, an dem es gefährlich wird, wo ein falsches Anspruchsdenken von oder erfüllen, also dass man vielleicht diesen Punkt manchmal nicht erreicht und dass man sich deswegen stresst und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich unseren Prozess im Nachhinein als ein richtig gelungenen Mix betrachten von all dem. Also so ist zumindest meine Empfindung. Kannst du ja auch noch ergänzen.
Ich weiß noch nicht, worauf du hinaus möchtest.
Na, darauf, dass es zum Beispiel du von Anfang an gesagt hast, nein, ich möchte auch mit der Hebamme kommunizieren direkt, obwohl wir es anders, genau, so, also zum Beispiel, ja. und dass es eben Momente gab, wo du ja auch für dich den Mix in dieser Trance und dem Bewusstsein für den Raum hier und jetzt gefunden
hast. Du meinst, dass trotzdem jeder intuitiv nochmal vielleicht sich nicht so einen Druck macht, sondern auch ein bisschen intuitiv auf sich und den Körper.
Genau, im Prinzip, ja, das wollte ich im Prinzip damit sagen. Genau das, wie du es gerade gesagt hast, dass man sich bei dem, wie man sich auch immer darauf vorbereitet, auf jeden Fall auf sich selbst und die eigene Intuition hören muss. Und wenn man jetzt...
Und man hat ja die ganzen Tipps an der Hand.
Richtig, ne?
Man
ganz
weiß
genau,
ja, wie es funktioniert also, und was man machen kann.
Genau, und am Ende, und das stimmt natürlich absolut, ne, am Ende ist es wichtig, immer auf das eigene, auf die eigenen Impulse zu achten, auf das eigene Gefühl. Also es gibt dann auch Frauen, die zum Beispiel wirklich umschwenken und sagen, okay, das kam jetzt im Kurs nicht vor, aber ich merke gerade, ich möchte jetzt gerade was ganz anderes machen. Ja, ich möchte zum Beispiel plötzlich mit meinem Partner quatschen über sonst was oder nochmal, keine Ahnung, was machen, wo ich sagen würde, Vorsicht, das geht ja richtig krass in den Verstand und damit verliert ihr dann diesen Tunnelblick sozusagen, der euch ja hilft und ein Schmerzmittel ist. Und für die Personen passt das dann aber total zum Beispiel. Was gibt es? Und dass man wirklich am Ende auch alles über den Haufen schmeißen kann und sagen kann, wenn mein Gefühl so ist, mein Bauchgefühl so ist, meine Intuition so ist, ich möchte das jetzt so machen, ist das vollkommen in Ordnung. Und das ist vielleicht auch das, Peter, was dir ja von Anfang an wichtig war, dass es halt nicht so was Dogmatisches hat. Ne? Nur wenn du das so und so und so machst oder dann ist es richtig. Oder ne, wir sind alle gegeneinander, ne? Die Hebammen sind ganz böse und wir sind, wir wollen was anderes und oder keine Ahnung was, sondern nee, wir arbeiten alle zusammen und wir gucken nach dem Gefühl und am Ende ist es die Geburt dieses Kindes von diesem Menschen, diesem Paar und dann darf man auch gerne intuitiv handeln. Ich würde halt ein bisschen einschränkend sagen, die Begleitperson sollte vielleicht sich zurücknehmen und nicht ganz intuitiv dann plötzlich die Gebärende voll quatschen. Ja. Aber jetzt für die, die wirklich die Geburt erlebt, aus der Ich-Perspektive sozusagen, die darf wirklich immer gerne auf ihre Intuition hören und das gerne damit kombinieren. Das ist total schön.
Ja. Stimmt es.
Flexibel bleiben, ne? nicht so unter Druck setzen und so weiter.
Ja, auf jeden Fall danke ich oder danken wir dir da sehr, sehr, sehr. Ich habe dich auch schon so oft weiterempfohlen an Freundinnen, Kolleginnen und sage immer mit den Worten, dass du wirklich die Geburt, die Geburtswelt revolutioniert hast für mich. Ich finde das so wichtig und toll, deine Arbeit, und danke dir da von Herzen, weil das hat einfach dazu beigetragen, dass das so eine wunderschöne Geburt war.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen, nachdem man auch viel über andere alternative Geburtsmethoden hört, wo auch Sachen mal nicht funktionieren und so weiter und so fort, war das auf jeden Fall eine Sache, die uns sehr, sehr gut rundum betreut hat und zu einem ganz, ganz tollen Ergebnis führte.
So schön. So schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr so offen gesprochen habt über die Vorbereitung, über die Geburt, über euch. Und ich wünsche euch natürlich als Familie weiterhin alles, alles Gute.
Danke.
Und bin ganz dankbar, dass wir hier die Zeit miteinander hatten, darüber zu sprechen.
Ja, wir danken dir auch.
Ja, das war es schon mit dem Interview mit Theresa und Peter. Ich bin so dankbar, dass so viele von euch sich bei mir melden und über ihre Geburten sprechen. Und wenn du Lust hast, noch mehr Geburtsberichte zu lesen vielleicht auch oder dir anzuhören, anzuschauen, schau auf YouTube vorbei, guck auch in meinen Podcast, da gibt es viele Geburtsberichte mittlerweile in gesprochener Form. Und ich habe auf meiner Website www.die-friedliche-geburt.de an die 1000 positiven Geburtsberichte für dich gesammelt. Also stöbere da gerne, da gibt es sogar auch einen Filter, wo man einstellen kann, was auch immer einen interessiert, Beckenendlage, was auch immer, Zwillingsgeburten oder. Und da kannst du deine Geburtsberichte finden, die dir Mut machen. Denn wenn du gerade schwanger bist, ist es natürlich sinnvoll, dir ganz viel Mut zu machen. Und wenn du möchtest, dann lad dir gerne meine App herunter. Sie heißt auch Die friedliche Geburt. Und da kannst du kostenlos und unverbindlich in meinen Online-Kurs hineinschnuppern. Körpern. Das erste Modul wird dir dann freigeschaltet und du hast auch 2 Meditationen zum Ausprobieren, ob du mit meiner Stimme gut entspannen kannst. Ja, und wenn ich dich dann noch weiter begleiten und an die Hand nehmen darf, dann freue ich mich natürlich riesig. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute und hoffe, dass wir nach und nach die Geburtslandschaft ein bisschen verändern können, die Geburtskultur, ja, das Denken und Sprechen über Geburten verändern können, zum Positiven hin natürlich. Und vielleicht magst du ja auch Teil von dieser Bewegung sein. Von Herzen alles, alles Liebe und bis bald, deine Christine.